Hallöchen. Da Klassenarbeit nicht professionell produziert wird, sondern von mir, Baumingyen, hi, ich bin eure Host, läuft die ganze Nachbearbeitung in den skurrilsten Orten. Die Episode mit mir hatte ich tatsächlich Flugzeug geschnitten. Und dieses Intro hier, das nehme ich gerade in einem fahrenden ICE. In einem Raum, ihr könnt es euch vorstellen, wo man irgendwie halbwegs in Ruhe sowas aufnehmen könnte. Ja, genau. Und dieser Grund hat auch mit diesem Podcast zu tun. Klassenarbeit durfte ihre erste Live-Aufzeichnung feiern. Juhu! Und zwar in Heidelberg auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Und meine Gästin ist da Siani Sophia Röder. Beziehungsweise eigentlich war ich ihr Gast, I guess. Denn sie wurde vom Institut eingeladen und hat mich mitgezogen und vorgeschlagen, ob wir das nicht als Live-Aufnahme machen wollen. Aber das ist Schnee für morgen. Und bevor damit wieder das Fass Journalismus und Klassismus aufgemacht wird, Siani ist nämlich eine Kollegin, wir bleiben mal kurz im Bereich Bildung, wie letzte Woche. Denn ich habe mir einen sehr profilierten Gast für heute zum Podcast eingeladen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und ich habe hier online heute mit ein bisschen Technikschwierigkeiten heute einen Gast. Wie heißt du?
Ich heiße Karin Ferraldoni.
Hi, magst du dich vorstellen? Und wie du vielleicht weißt, im Stil der Robin-Runde, das heißt breitbeinig, angeberisch, deine Erfolge vortragend, wer du bist und was du erreicht hast.
Ja, das ist ja für mich als Professor gar kein Problem, breitbeinig, das bin ich ja gewohnt. Also ich bin Professor auf Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung. Ich bilde Politiklehrkräfte aus an der Ruhr-Universität Bochum. Ich war einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik, Diversitätssensibilität, politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Ich habe mit anderen Kolleginnen Herrn Seehofer beraten im unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit. Wir haben einen Bericht geschrieben zum Thema antimuslimischen Rassismus. Den kann man auch kostenlos downloaden. Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz heißt der. Dann haben wir beraten die Regierung Merkel im Kabinettsausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus und dann darüber hinaus noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Bezug auf Integration durch Bildung. Und ich habe mal einen Preis gewonnen, einen Wissenschaftspreis von der Deutschen Vereinigung für politische Bildung. Das war im Jahr 2021. Für die Verankerung der Rassismuskritik in den Diskurs der politischen Bildung. Und last but not least, darauf bin ich auch stolz, Frau Merkel hat mich eingeladen, den Integrationsgipfel der Bundesregierung 2021 zu eröffnen mit einem Vortrag. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich hoffe, das war breitbeinig genug.
Ich dachte, jetzt komm, du hast den abgelehnt.
Nee.
Okay, du hast den angenommen. Es war sehr breitbeinig. Wie hat sich das für dich angefühlt? Es klang schon sehr routiniert auf jeden Fall.
Ja, das klingt routiniert. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, für einen Professor ist das kein Problem. Das war nur mit einem halben Augenzwinkern, weil tatsächlich bin ich es gewohnt, so angekündigt zu werden. Also wenn ich Vorträge halte, wenn wir uns vorstellen, dann ist das immer so in Runden in der Wissenschaft, dass man eigentlich nie spart mit Selbstlob. Also man sagt nicht, Karim, ich komme von der Uni Bochum. Das gibt's natürlich auch. Aber sozusagen, ich bin nur in solchen Runden unterwegs, wo hauptsächlich Männer sagen, wie geil sie sind tatsächlich.
Und das hast du dir dann ein bisschen abgekupfert, beziehungsweise hast du dir dann antrainiert. Aber wie fühlst du dich damit selber persönlich, wenn du diese Vorstellungsrunde machst?
Naja, das ist ja ein beruflicher Kontext hier gerade. Das ist ja irgendwie kein Podcast, irgendwie, ne, wenn wir beste Freunde wären oder uns länger kennen würden, dann würde ich das vielleicht nicht sagen. Aber auf der einen Seite hast du das ja als Aufgabe gestellt, man soll ja flexen. Und auf der anderen Seite, ja, also ich bin da wahrscheinlich reingewachsen. Ich glaube, als Mann, sagen, als heterosexueller Cis-Mann glaube ich, bin ich da reingewachsen schon seit Kindesbeinen, dass man irgendwie auf mich hört oder, keine Ahnung, meine Meinung wertschätzt. Und deswegen ist das ein Stück weit Normalität. Aber ich betrachte das jetzt sozusagen als Anlass, auch darüber nachzudenken, wie kam es eigentlich zu diesen Prozessen? Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der erste Mensch in meiner Familie, der studieren gegangen ist. Auch da geht natürlich sicherlich sehr viel an Selbstbewusstsein mit einher. Also ich habe nie die Universität als total fremden Raum wahrgenommen, weil dein Podcast heißt ja Klassenarbeit. Also in Bezug auf Klasse kann ich sagen, ja, meine Eltern sind geflüchtet nach Deutschland, weil sie mit dem islamistischen Regime im Iran nicht einverstanden waren. Also da ist sozusagen Klassenarbeit. Ich bin in einer anderen Klasse aufgewachsen als meine Eltern, ja. Also ich habe sozusagen den sozialen Abstieg meiner Eltern miterlebt und für mich waren Hochhaussiedlungen normal, für sie nicht im Iran, weil die sehr privilegiert waren. Aber dennoch spielte sozusagen der Bildungshabitus eine Rolle. Also wenn wir Familienfeiern hatten, dann waren viele Ärzte dabei, viele Iraner sind ja in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen und haben Medizin studiert. Und meine Eltern haben eigentlich uns immer gesagt, ihr müsst studieren gehen, so, da geht, das ist natürlich auch auf der anderen Seite gewaltvoll, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin kein First Generation Student. Ich bin nicht die erste Person, die in der Familie studieren geht. Deswegen geht wahrscheinlich da damit einher, dass ich ein bestimmtes Selbstbewusstsein habe. Sonst hätte ich auch wahrscheinlich nicht mir zugetraut, einfach Professor zu werden oder eine wissenschaftliche Karriere sozusagen anzubahnen, sondern hätte den sicheren Weg gewählt, nämlich ich war ja Lehrer und dann hätte ich einfach als Lehrer gearbeitet.
Ja, danke für deinen sehr reflektierten, umsichtigen Rundumschlag zu deiner Person. Ich glaube, da muss ich gar keine weiteren Nachfragen stellen. Bezüglich, wusstest du, als du aufgewachsen bist, dass, also du hast ja schon eine gewisse Entwurzelung in der Biografie durch deine Eltern, dass sie das Land gewechselt haben oder emigriert sind. Hattest du als Kind, als du aufgewachsen bist, das Gefühl, ah, das ist jetzt anders als der Lebensstandard bei meinen Eltern oder das spielt eine Rolle oder dieser Habitus, den du erwähnt hast, das ist ja eigentlich auch ein akademisch-wissenschaftliches Wort. Also die Umgangsweise in der Gesellschaft, wie man miteinander umgeht und Status, Privilegien und so weiter. Hast du das als Kind schon gemerkt?
Auf jeden Fall. Also man hat das innerfamiliär gemerkt in so Kleinigkeiten, kleinen Witzen, Anspielungen, Gesten innerhalb der Familie. Also in meiner Familie und ich würde sagen in vielen iranischen Familien, die in der Diaspora leben, kommt es darauf an, ob du vor oder nach der Revolution das Land verlassen hast. Also meine Eltern sind ja nach der Revolution gegangen. Mein Vater war einige Jahre im Gefängnis im Iran. Und als er sozusagen hingerichtet werden sollte, haben wir das Land verlassen. Nicht abenteuerlich, sondern diejenigen, die Geld haben, fliegen einfach weg. Also Lufthansa war unsere Rettung. Aber innerhalb der Familie hat man schon gemerkt, dass sozusagen die einen sind geflüchtet und die anderen haben hier studiert. Das hat, obwohl es niemand in meiner Familie zugeben will, habe ich das schon gemerkt, dass sozusagen die einen sagen, ja, wir sind ja richtige Deutsche und ihr seid irgendwie zugezogen, bis hin zu Menschen, die wirklich gewaltvolle Sprache benutzt haben in Bezug auf Geflüchtete. Und ich habe mich eigentlich immer angesprochen gefühlt, weil ich habe gesagt, ich bin Geflüchteter. Also das spielte in der Familie eine Rolle und außerhalb der Familie natürlich spielte das eine Rolle, wenn, also soziale Status, Klasse spielt eine Rolle, wenn wir sehen oder wenn ich gesehen habe, Klassenkameradinnen wohnen in Häusern und ich wohne in einer Wohnung, die auch nicht so groß ist zum Beispiel. Also oder zum Beispiel so familiäre Geschichten, wir wählen mal wer im Iran und sagen, wir sind nicht zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, das sind sozusagen Floskeln von meinen Eltern, ne? Wir sind nicht als einfache Arbeiter nach Deutschland gekommen, deswegen müsst ihr an dieser Bildungstradition anknüpfen. Also auch dieser Wunsch, dass man eine familiäre Tradition weiterführt, nicht nur Wunsch, sondern ich würde sogar sagen Anspruch tatsächlich, so ein Anspruchsdenken, wir sind wer und ihr müsst wieder schaffen, jemand zu werden. Also ganz vielschichtig, wenn ich weißdeutsche Klassenkameradinnen gespielt habe, ne, in deren Zimmer, was größer war als in meinem Zimmer. Ich bin mit bis 10 Jahren mit meinem Bruder, mit meinem älteren Bruder, der war da schon 15, haben uns ein Zimmer geteilt. Das sind so sozusagen, ne, oder die Gegenden, wo wir gewohnt haben, spielt schon eine Rolle und das nehmen Kinder, also das nehme ich, habe ich ganz früh wahrgenommen, auf jeden Fall.
Du hast ja ganz gut dargelegt, dass Klassismus oder Klasse oder soziale Herkunft eben auch vermengt ist mit Zuwanderungsgeschichte und Rassismus, also so eine Intersektion darstellt. Und was mir gerade aufgefallen ist, dass du erwähnt hast, diese Bildungsgeschichte fortführen seitens deiner Eltern. Und ich glaube, das können sehr viele Kinder von MigrantInnen bestätigen, dass das so, ja, ein Thema ist. Aber gleichzeitig war das, was ich mich gerade gefragt habe, war das der Wunsch nach einer Fortführung der Familiengeschichte, also dieser Bildungsgeschichte, oder war das auch diesem Deutschland hat ein Aufstiegsversprechen, ne? Diese Erzählung von, du kommst hier hin, es ist demokratisch, du kannst alles schaffen, streng dich nur genug an und du erklimmst anhand Bildung oder, ne, so, dann die sozialen Stufen. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich würde das nicht so einschätzen, weil Aufstiegsversprechen spielt für unsere Familie keine Rolle, weil, also meine Eltern waren sehr gut gestellt im Iran, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Also wenn die über ihre Kindheit erzählen, mein Vater ist mit einem Koch aufgewachsen, mit einem Chauffeur aufgewachsen, also so, das ist sozusagen diese Range. Aufstiegsversprechen gar nicht. Ich glaube, weil eben das sozusagen forcierte Migration war, weil es ein Zwang war, das Land zu verlassen, sonst wäre mein Vater umgebracht worden, war das auch sozusagen ein Stück weit Wiedergutmachung für die Bürde, die meine Eltern erlitten haben. Also ihr müsst sein oder werden, nicht damit uns besser geht, sondern damit die Migration einen Sinn hat. Das ist, glaube ich, das, was in meiner Familie, meiner Kernfamilie eine Rolle spielt. Also Aufstieg nicht, sondern der Zwangsmigration einen Sinn zu geben, so würde ich das nennen.
War das für dich auch eine mentale Bürde? Also zu wissen, du wurdest die Familiengeschichte, das war Zwangsmigration und ich habe hier jetzt bessere Chancen. Also gab es da so einen gewissen Druck, da auch, ich muss was werden. Also ich muss dieser Migration rückblickend Sinn verleihen. Spielte das eine Rolle bei deinen Bestrebungen? Weil ich meine, deine Biografie ist ja sehr um Bildung beziehungsweise Pädagogik zentriert. Du warst Lehrer, du bist Professor. Hat sich das so, ich sag mal, krass niedergeschlagen, auch in deiner Biografie?
Also ich wollte nie Professor werden. Ich wollte sagen Lehrer werden, glaube ich, als Mittel zum Zweck. Ich wollte eigentlich immer Politiker werden. Ich glaube, das hat mich geprägt, weil ich in einem sehr, sehr politischen Haushalt aufgewachsen bin. Wir haben nie über das Wetter geredet oder wo fahren wir als nächstes in den Sommerferien hin.
Also die ganzen deutschen typischen Smalltalk-Themen mit Wetter und Urlaub, ja. Hattet ihr nicht?
Ja, ich würde sagen, die ganzen sorglosen Themen. Ich hoffe, dass mein Kind irgendwann nur über das Wetter reden möchte. Vielleicht aber auch nicht, sonst ist das zu langweilig. Aber sagen, ich wollte eigentlich immer Politiker werden und zwar, weil ich einfach Politik schon immer interessant fand und meine Eltern und meine erweiterte Familie haben ganz viel über Politik geredet. Ich glaube, das spielte eine Rolle und deswegen habe ich auch Politik studiert, deutsche Politik, weil ich gerne gelesen habe. Aber das mit dem Professor sein, ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Im Nachhinein kann man sagen, ja, ich bin Professor geworden, weil ich so toll bin, aber 95% derjenigen, die eine Doktorarbeit schreiben, schaffen es nicht, dauerhaft in Deutschland in der Wissenschaft unterzukommen. Nur 5% gelingt es. Das heißt, das hat auch was mit Glück zu tun. Nicht nur mit Glück, sondern auch mit Beziehungen. Also die Personen, die in der Fakultät sind, haben etwas erkannt vielleicht, ein Potenzial erkannt und haben es gefördert. Ich bin immer sehr, sehr skeptisch bei Menschen, die sagen, ich bin da, wo ich gelandet bin, weil ich irgendwie einen Plan hatte und ich wusste das schon von klein auf. Okay, man kann viel tun. Ich war auch fleißig. Ich habe mir wirklich den Arsch abgearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich bin. Aber letztlich gehört ein Quäntchen Glück dazu. Ich sage immer wieder, viele Menschen können eine Professur ausfüllen, nur wenige bekommen die Möglichkeit dazu. Also Bildung spielte bei mir immer eine Rolle, weil ich sozusagen intrinsisch einfach Lust hatte auf Schule. Mir hat Schule eigentlich immer Spaß gemacht. Ich war jetzt nie der Überflieger. Ich wurde sehr spät sehr gut, finde ich. Also im Studium, am Ende des Studiums wurde ich sehr, sehr gut. In der Dissertation, die war auch sehr gut. Aber davor war ich eigentlich, glaube ich, in den Fächern, ne, Deutsch, Politik, Geschichte, so war ich gut. Also Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft. Aber in Mathe beispielsweise hatte ich 0 Punkte im Abitur. So, weil Mathe mich gar nicht interessiert hat, spätestens seit Kurvendiskussion hat mich das gar nicht mehr gejuckt. Also vielleicht bin ich auch gar nicht so weit von der Inselbegabung entfernt. Aber ja, Bildung, ich glaube, das spielte schon eine Rolle. Und diese Bildungstradition hat natürlich dazu geführt, dass ich den Karrierepfad fortgeführt habe. Wenn ich im Iran aufgewachsen wäre, dann hätte ich, glaube ich, auf gar keinen Fall Politik studiert. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt studiert hätte, denn ganz ehrlich, wenn ich im Iran aufgewachsen wäre, hätte ich einfach die Beziehung meines Vaters genutzt, um irgendwie Business zu machen. So, weil sagen, der Lehrerinnenberuf im Iran ist hauptsächlich ein weiblicher Beruf. Also das ist jetzt, Männer sind sehr unterrepräsentiert. Und im Iran gibt's ja eine normative Ordnung. Erst kommt Medizin, danach kommt Ingenieurswissenschaften. Jura spielt im Iran so gut wie gar keine Rolle, weil die Leute werden, und das haben sie ja internalisiert, die werden eigentlich immer verarscht von Personen, die sagen, rechtswissenschaftlich tätig sind. Also Rechtswissenschaft spielt gar keine Rolle, weil eben Religion und Juristerei miteinander verknüpft sind und die Mullahs das Sagen haben. Und was spielt noch eine Rolle? Geld zu haben. Ist egal, ob du, ne, du kannst auch sagen, ich bin von Beruf Sohn. Im Iran ist, sagen, werden viele Freiheiten erkauft durch den Kapitalismus tatsächlich. Wenn du Geld hast, dann kannst du den verbotenen Alkohol trinken. Wenn du Geld hast, kannst du reisen. Also das spielt im Iran eine Rolle. Deswegen, wenn ich im Iran aufgewachsen wäre, wäre ich, glaube ich, nicht Professor geworden, sondern ich hätte alles daran gesetzt, wahrscheinlich um Kohle zu machen tatsächlich.
Du hast da extrem viele Punkte reingeworfen, zu denen ich alle Fragen hätte. Ich versuche es mal möglichst geordnet halbwegs für die Zuhörenden, damit das auch nicht zu wild und ausufernd wird. Aber Glück und Beziehung hast du ja gerade. Und dieses, dass du so eine Abneigung hast von Leuten, die dann irgendwie prahlen oder diese Robin-Runde machen, unabsichtlich, uneingeladen, unaufgefordert sozusagen, die dann sagen, ja, ich habe das ja aber alles selber geschafft. Wann ist es dir bewusst geworden in deiner Laufbahn, dass da, also war dir das schon vorher bewusst, so dieses, du brauchst auf jeden Fall Glück, auf jeden Fall Chancen mitnehmen, die sich ergeben und dass man die ergreift, also Zufälle und Beziehungen, um da in der Wissenschaft aufzusteigen. Und du hattest es ja gerade auch angesprochen, in der akademischen Laufbahn, es ist sehr prekär. Das können wir in den Shownotes, glaube ich, verlinken. Ich bin Hannah. Es gab da Bewegungen dazu, wie prekär das alles ist. Jetzt habe ich so viel zusammengefasst, dass ich die Frage vergessen habe. Aber du hattest ja auch den Vergleich zu der familiären Situation im Iran und so. Was wäre der Karim, der im Iran aufgewachsen wäre? Und was ist der, der das jetzt macht? Und du warst ja jetzt auch schon ein bisschen im Bildungswesen unterwegs. Das Witzige ist, wir sind beide Ruhrpottkinder. Ich habe nichts mit Nationalstolz oder so Herkunftsstolz am Hut, aber ich finde, das ist so teilweise so ein Code für so diese Malocher, ne? Also diese Ruhrgebietsromantik, sage ich mal. Deswegen jazze ich dir das so hoch. Was hast du da so erlebt? Also, oder wie beurteilst du, wie stark direkt wirkt sich Klassismus im deutschen Bildungswesen aus? Und zwar dort, wo du unterrichtet hast, das war ja auch erstmal am Gymnasium und dann jetzt später an der Uni.
Also Klassismus ist, glaube ich, das größte Problem des deutschen Schulwesens. Wenn wir uns Zahlen anschauen von Personen mit und ohne internationale Familiengeschichte, die in Deutschland geboren sind, der 20- bis 29-Jährigen im Jahr 2022 beispielsweise, da gibt es eine Statistik, 20- bis 29-Jährige im Jahr 2022 mit und ohne internationale Familiengeschichte, die beide aber in Deutschland geboren sind, dann gibt es gar nicht so große Unterschiede zwischen denjenigen mit und ohne Migrationshintergrund, die halt das Abitur erworben haben. Also sagen, was eine Rolle spielt, sind die Neuzugewanderten, die in prekären Lebenssituationen sich befinden, die geflüchtet sind beispielsweise. Da gibt es Nachholbedarf. Und da ist, wenn wir uns wissenschaftlich über Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg unterhalten wollen, dann reicht nicht ein Parameter Migrationshintergrund, um die Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, ob jemand bildungserfolgreich oder bildungsmisserfolgreich wird, sondern wir brauchen 8 unterschiedliche Parameter. Und der wichtigste Aspekt, der wichtigste Parameter ist nicht Rassismus, sondern der wichtigste Parameter ist Klassismus. Armut spielt eine Rolle, weil das deutsche Schulwesen es nicht ausgleichen kann, Menschen, die in Armut leben, die Startvoraussetzungen auszugleichen. Das schafft das deutsche Schulwesen noch nicht. Ich erhoffe mir sehr viel von der neuen Initiative der Bundesregierung, dass eben Schulen, die in Orten sind, wo beispielsweise der BürgerInnen-Geldempfänger in einem Anteil groß ist, dass die mehr Geld zugewiesen bekommen, damit sie ein Stück weit Dinge nivellieren können, ausgleichen können. Also du hast gesagt, Reyhan hat, spielte auch eine Rolle, Reyhan Shahin, die ist an der Universität Bremen, die hat das sozusagen eingeführt, Reyhan Shahin, ich bin Reyhan, weil auch nochmal darauf hinzuweisen, welche weiteren Ungleichheitsmerkmale, Strukturen finden statt bei Menschen, die von Rassismuserfahrungen und von Sexismuserfahrungen in ihrer Gleichzeitigkeit betroffen sind. Also Frauen of Color, die weitgehend unterrepräsentiert sind im deutschen Wissenschaftssystem. Das spielt eine Rolle. Ja, und also Glück und Beziehungen, natürlich würde ich immer auf das Pferd setzen, was fleißig ist. Und ich würde von mir sagen, ich bin gar nicht irgendwie sonderlich intelligent. Ich bin durchschnittlich intelligent. Was ich aber habe, ist, wenn ich auf eine Sache Bock habe, dann bin ich sehr diszipliniert und fokussiert und ich komme ganz schnell in so einen Flow rein. Also wenn ich mich an den Schreibtisch setze und Text schreibe, ich vergesse alles um mich herum. Ich vergesse Essen, Trinken und ich bin fokussiert und mir macht es total viel Spaß einfach. Ich komme ganz schnell in so einen Flow rein und das mache ich nicht einen Tag, sondern das mache ich auch am Wochenende, weil das einfach eine geile Arbeit ist, finde ich. Ich habe ein Privileg, so arbeiten zu können. Ich werde von Steuergeldern bezahlt und ich sitze am Schreibtisch im Warmen. Und was ich auch habe, und ich glaube, das hat viel was mit der globalen Positionierung zu tun und dass ich tatsächlich 5 Jahre im Iran gelebt habe. Ich habe, wenn zum Beispiel Kollegen, und das meine ich jetzt nicht blöd, aber ich habe halt diese Perspektive, wenn Kolleginnen, weißdeutsche Kolleginnen so reden in der Fakultät, boah, meine Studierenden sind blöd, ich habe 17.000 Hausarbeiten zu korrigieren und Masterarbeiten, ich habe so viel Stress. Dann denke ich mir, ja, ist gut, du hast Stress, habe ich auch, ja. Manchmal klage ich ja auch, das ist nicht so, dass ich immer komplett super fein bin, aber dann habe ich immer diese Perspektive, was würde ich im Iran machen, wenn ich eine Professur hätte und mich mit Demokratiebildung auseinandersetzen würde? Welche weiteren Schwierigkeiten hätte ich? Außer, ich muss 17.000 Hausarbeit korrigieren, das muss der auch oder die. Aber welche Möglichkeit, was darf ich überhaupt erforschen und nicht? Also diese, auch im Lehrerinnenzimmer spielte das eine Rolle. Wenn Lehrkräfte geklagt haben, wie viel Stress sie haben, dann wusste ich, die Lebensrealität von iranischen Lehrkräften besteht darin, nicht zu wissen, Tag ein, Tag aus, ob man mit dem Geld, was man als Gehalt bekommt, tatsächlich über die Runden kommt. So. Also ich verlange jetzt nicht von weißdeutschen Lehrkräften irgendwie, woanders ist blöd, deswegen muss ich keinen Stress empfinden, das nicht. Aber das ist einfach meine Perspektive, auf die Welt zu schauen. Denn das führt nämlich dazu, dass man Dinge auch kontextualisieren kann, einfach ins große Bild rücken kann und sagen kann, hey, wie kann ich trotzdem mit Stress umgehen? Ja, das ist sozusagen die Perspektive. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, wenn ich im Iran weiter gelebt hätte, vor dem Hintergrund dieser prekären Möglichkeiten. Also du darfst in einer Diktatur natürlich nicht zu Demokratiebildung alles schreiben und sagen, was du willst. So. Und deswegen glaube ich, hätte ich nicht den Pfad eingeschlagen, sondern ich wäre entweder im Gefängnis gelandet, ja, als politisch interessierter Mensch, oder ich hätte komplett versucht, das Land zu verlassen im höheren Alter, oder ich hätte einfach versucht, so viel Geld wie möglich zu machen, damit ich mir Freiheiten dadurch erkaufen kann in einer Diktatur.
Schön, dass du hier in Deutschland sitzt, nicht hinter Gittern, und wir dieses Gespräch führen können in aller Offenheit. Ich würde da nochmal ketzerisch nochmal einhaken. Und zwar, du hast beschrieben, also du hast vor die Demo zu sagen, ich bin jetzt nicht überdurchschnittlich intelligent, sondern du würdest sagen, es ist so irgendwo im Normalbereich oder es spielt keine große Rolle. Und gleichzeitig hast du eingebracht, dass mit diesem Flow und dem Fleiß. Und das ist eine Geschichte, die begegnet mir vor allem sehr oft bei Nachkommen von MigrantInnen. Aber auch gleichzeitig, das ist ja so diese typische, ich sag mal, Narrative von Tellerwäscher zum Millionär, ne? Also so dieses, wie gesagt, du kannst alles erreichen, wenn du dich nur hart genug reinlegst. Und da war bei mir dann eben die Frage, wenn wir dieses Narrativ, also, na klar, es gehört auf jeden Fall zur Realität, dass so ein Engagement oder dass man sich selber reinlehnt und das dann auch verfolgt, dass es natürlich dazu beiträgt. Aber wenn wir zu sehr auf dieser Narrative rumreiten, sage ich mal, dass es eigentlich diesen Aspekt von sozialer Herkunft oder dass soziale Herkunft eine Rolle spielt, wie du dann gesellschaftlich aufgestellt bist, was dir ermöglicht wird, welche Privilegien dir dann erreichbar sind oder zustehen, ob es das nicht zu sehr kaschiert. Und
ja.
Ich weiß nicht, ob du jetzt darauf Antwort magst, aber ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar, dadurch, dass du diesen ständigen Abgleich hast, auch von deiner familiären Herkunft, also im Sinne von auch von aus einer anderen Kultur und im Jetzt, also nochmal die Rassismusebene, sage ich mal, oder die ethnisierte, rassifizierte Ebene, bringt das ja schon ganz viel rein. Und du hast gerade auch gesagt, hey, also Klassismus, eines der größten Parameter, was Ungleichheit dann auch im Bildungssystem angeht. Und du hattest auch in der Robin-Runde erwähnt, du sitzt da ja ganz oft mit EntscheidungsträgerInnen oder du bist Professor. Also das heißt, du bist an einer Stelle, wo du mit entscheiden kannst oder beeinflussen kannst. Woran hakt es, dass wir noch nicht so weit sind? Das ist kein Vorwurf. Das ist eine ernst gemeint neugierige Frage, weil wenn das so offensichtlich ist, also für Menschen, die dann in diesem Bereich arbeiten oder wirklich so, hey, Klassismus hier. Oh, okay, das Meeting endet gleich, aber machen wir einfach Neues auf, kein Problem. Wieso ist das Thema noch so klein?
Ja, also ich gehe mal auf den ersten Punkt ein, Tellerwäscher zum Millionär. Also ich wollte auf gar keinen Fall das bedienen, weil ich nicht dran glaube. Ich glaube eben, dass Glück und Beziehung, die beiden Aspekte, die ich vorhin angesprochen habe, und auch dieser Habitus, also dieses Selbstverständnis, ich schaffe es, weil ich vielleicht Rollenvorbilder habe, oder ich schaffe es, weil meine Eltern früher schon genauso wie die Person waren, die mich ausgesucht haben oder aussuchen werden als Professor. Also ein Selbstverständnis, dass ich auch dazugehöre, das spielt schon eine Rolle. Was ich aber sagen kann, ist jedenfalls für den wissenschaftlichen Betrieb, wir haben ja ganz gute Parameter, zum Beispiel Einwerbung von Drittmitteln. Wie viel Kohle hast du in einem Jahr eingeholt? Wie viele Publikationen hast du gemacht in einem Jahr oder in den letzten 5 Jahren? Was sind deine wichtigsten Publikationen? Wo wurden die veröffentlicht? Also wir haben ein Stück weit ein Mäntelchen uns erschaffen, um Leistung zu kodifizieren nach Wertigkeiten in der Wissenschaft. Also du kannst jetzt nicht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in der Businesswelt vielleicht, sagen, okay, lieber Karim, du hast jetzt keinen Universitätsabschluss, du hast nicht mal Abi, aber dein Vater ist Universitätsrektor, deswegen kriegst du eine Professur. Das kannst du vielleicht, also in Deutschland kannst du das nicht machen. Aber du kannst in Deutschland sagen, du hast kein Abi, du hast kein Studium, dein Vater gehört die Firma, also bekommst du die Firma. Klar, vielleicht ist das Äpfel und Birnen verglichen, weil die Firma gehört ihr dem Vater. Der Rektor ist jetzt nicht irgendwie der Verwalter der Universität, beziehungsweise dem gehört das nicht. Aber ich glaube, da gibt es sozusagen Unterschiede. Man kann protegiert werden, ja, aber ein gewisser Fleiß gehört in der Wissenschaft schon dazu, weil die Parameter schon transparent sein müssen, weil 12 bis 15 Leute wählen ja einen Professor aus. Also vom Tellerwäscher bis zum Millionär, habe ich große Zweifel, weil dieser Mythos führt nämlich dazu, dass viele Menschen sich anstrengen und dieser Mythos führt ja dazu, dass unsere kapitalistische Welt einfach am Laufen gehalten wird. In der Hoffnung, irgendwann ausbrechen zu können. Also irgendwann so viel Geld zu haben, dass man nicht mehr arbeiten geht. Aber das schaffen vielleicht 1% der oder noch weniger als 1% der Menschen. Aber trotzdem würde ich sagen, Fleiß gehört dazu, Disziplin gehört dazu, weil ich kann dir sagen, ich bin mit 32 Juniorprofessor geworden. Das ist sehr, sehr früh gewesen. Ich habe nicht die Ochsentour hinter mir, paar Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter zu sein, dann klappt es nicht, dann ein bisschen arbeitslos, dann Habilitation, sondern ich war Lehrer angestellt und dann habe ich die Professur bekommen, 2 Monate nach der mündlichen Prüfung meiner Doktorarbeit. Das ist sehr früh, sehr viel Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Aber ich habe mir auch den Arsch aufgerissen, weil meine Doktorarbeit das zweite Buch war, was ich geschrieben habe. Also ich bin sozusagen schon mit mehr reingegangen als andere Personen, die sich beworben haben. Aber dann folgten 7 Jahre der Ungewissheit. Eine wissenschaftliche Karriere, wenn du keine Lebenszeitprofessur hast, dann ist das eine Zeit der Ungewissheit. Und ich war 7 Jahre, habe ich Existenzängste gehabt. Ich hatte eine Juniorprofessur. Ein Freund oder ein Wissenschaftler hat das mal so beschrieben: Karim, du bist im Club, aber du darfst noch nicht auf die Tanzfläche und du weißt ganz genau, um 12 Uhr musst du den Club verlassen. Und du siehst uns alle tanzen.
Und du weißt auch gar nicht mehr, ob du gesehen wirst vielleicht.
Genau, genau. Und das heißt, ich musste mich so sehr anstrengen, dass ich sozusagen der Fakultät signalisiert habe, ich bin unentbehrlich. Ja, so. Niemand ist unentbehrlich, genau. Aber ich musste sozusagen auf allen Hochzeiten tanzen. Aber letztlich ging das am seidenen Faden. Letztlich hat sozusagen die Mehrheit der Fakultät sich für mich entschieden, dass ich sozusagen da bleiben darf. Das hätte auch anders ausgehen können. Deswegen sage ich, Glück, Person, Konstellation, vielleicht auch am richtigen Zeitpunkt, zu einem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Vielleicht hat es auch was mit meinen Forschungsthemen zu tun. Wer weiß, vielleicht auch nichts von all dem. Also deswegen, Tellerwäscher zum Millionär, große Zweifel, aber Fleiß gehört dazu, wenn man, glaube ich, wenn man das liebt, wofür man sich dann entscheidet, dann, glaube ich, wird man schon erfolgreich werden, hoffentlich. So, woran hakt es im Bildungssystem? Genau, woran hapert es im deutschen Schulwesen? Also, ich sage immer wieder, es gibt kein Erkenntnisdefizit, sondern es gibt ein Umsetzungsdefizit. Also, es gibt genug Studien und genug Maßnahmen, genug Handlungsstrategien, wie wir das deutsche Schulwesen umbauen können. Aber es hapert daran, dass die Politik das nicht mitträgt. Es hapert daran, dass bestimmt Bildungsgewerkschaften das nicht mittragen. Es hapert daran, dass einflussreich Eltern, deren Kinder bildungserfolgreich sind im deutschen Schulwesen, keinen Bock haben, dass längeres gemeinsames Lernen mit Karim, Kofi, Aische stattfinden kann. Also wie stelle ich mir ein tolles deutsches Schulwesen vor? Ich stelle mir das so vor, dass es eine Schule gibt für alle Menschen. Es gibt keine vielen Schulformen, sondern eine Schulform für alle. Lehrkräfte unterrichten 15 Stunden pro Woche. 15 Schülerinnen sind in einer Klasse aktiv. Es gibt ein Konzept, damit Lehrkräfte gemeinsam mit Schulsozialarbeit, Schulpsychologie gemeinsam den Arbeitsalltag bewältigen können. Lehrkräfte haben Luft zum Atmen, indem sie Fortbildungsveranstaltungen besuchen können. Ja, also Elternarbeit wird vielleicht ein Stück weit integrierter stattfinden. Man sieht die Eltern nicht nur beim Elternsprechtag, sondern man kann mit Familienbildungszentren beispielsweise kooperieren. Auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen wird eingegangen. Alle Aufgaben der Schule werden in der Schule erledigt. Man hofft nicht darauf, dass die Eltern noch Zeit und Lust haben und die kognitiven Kapazitäten haben, um die Hausaufgaben zu bewältigen. Ganztagsangebote werden gestrickt, weil viele Eltern eben lange arbeiten müssen am Tag. Und jetzt könnte man sagen, der hat sich das ausgedacht. Nein, also es gibt Schulsysteme, die so aufgestellt sind in anderen Staaten. Und da sagen jetzt manche Menschen, wenn wir eine Schule für alle haben, dann werden die Leistungsstarken schwächer. Und das stimmt nicht. Das wissen wir aus Erkenntnissen. Also man kann sich beispielsweise die Studien anschauen, die im Chancenmonitor 2023 veröffentlicht worden sind. Diese Studien weisen darauf hin, dass leistungsstarke Schülerinnen eben nicht schwächer werden. All das wissen wir, aber die Politik reagiert nicht, weil man kann noch so gut sein im deutschen Schulwesen als Lehrkraft. Man kann natürlich vieles bewegen. Auf die Lehrkraft kommt es an. Ja, würde ich unterschreiben. Aber vieles wird auch kaputt gemacht durch das Schulsystem, weil das System ist darauf angelegt, dass weder Schülerinnen noch Lehrkräfte gerne zur Schule gehen. Und bauliche, ästhetische Dinge, darüber sollten wir auch reden. Also ich sehe sehr, sehr viele Schulen jedes Jahr. Ich bin sehr häufig unterwegs, um Lehrkräftefortbildungen zu machen. Und die Toiletten sind in einem katastrophalen Zustand. Also darüber sollten wir auch reden, ob sich Menschen einfach wohlfühlen in den Institutionen. Und ich würde sagen, nein, die meisten Schulen sehen einfach nicht gut aus, sind keine ästhetischen Räume. Da will man nicht den großen Teil seines Arbeits- oder Lebensalltages verbringen. Auch das muss sich verändern.
Das hast du ja eigentlich ganz gut schon angerissen. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn Aufstiegsgeschichten erzählt werden, also irgendwie ne, eben von dieser sozialen Herkunft oder familiären Herkunft, wie auch immer, und man es geschafft hat, das sage ich jetzt mit Anführungsstrichen, die man natürlich im Podcast nicht wieder sieht, aber ich möchte es angemerkt haben, kommt dann ganz oft höre ich diese Story von, es gab da diese eine Lehrkraft, die hatte mich gesehen und die hatte mich unterstützt und entgegen, weiß ich nicht, der Leistung, des Namens, der Herkunft, mich gefördert und so weiter. Und jetzt bin ich hier. Und ich finde es schön, dass du gerade nochmal eingeräumt hast. Ja, es gibt so diese einzelnen Personen, Persönlichkeiten, die das machen. Aber das System an sich spielt ja auch eine Rolle. Und Einzelpersonen können es nur zu einem gewissen Grad dann irgendwie ausgleichen. Und ich meine, du hast jetzt gerade einen ganz langen Katalog, konstruktiv, was man da besser machen könnte, schon gegeben. Und wir schließen den Podcast immer mit der Tagline Erlerntes Ankreiden. Und da frage ich eigentlich immer, was würdest du ankreiden, wie wir mit Klassismus umgehen, zum Beispiel in deinem speziellen Gebiet, in dem du dich auskennst. Jetzt hast du eigentlich auch schon eine sehr lange Antwort darauf gegeben und Lösungsvorschläge. Aber gibt es da noch was du noch nicht erwähnt hast, wo du siehst, das müssen wir auf jeden Fall ankreiden.
Ich glaube, ankreiden müssen wir, dass BildungspolitikerInnen bislang leider nicht den Mut aufgebracht haben, Dinge, die wir in der Wissenschaft schon lange sagen, umzusetzen. Und ich würde einfach PolitikerInnen den Mut zusprechen, das umzusetzen tatsächlich. Häufig schielt die Politik darauf, was in kurzen Abständen ist, die Wiederwahl spielt eine Rolle, persönliche Karriere spielt eine Rolle. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, also sagen, dass man das Land voranbringt oder das Bundesland voranbringt. Aber das vermisse ich in der Debatte um Bildungspolitik tatsächlich. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass ein Umbau stattfindet und es BildungspolitikerInnen egal ist, ob sie wiedergewählt werden oder nicht, sondern dass sie das zum Wohle des Bundeslandes machen, zum Wohle der Potenziale, die daraus dann positiv hervorgehen, zum Wohle der Kinder und Jugendlichen und auch der Eltern. Das würde ich mir wünschen. Und das, wenn man das ankreiden kann, würde ich das ankreiden.
Karim, wir sind gar nicht dazu gekommen, was du alles wissenschaftlich gemacht hast, aber es war, glaube ich, ein sehr tiefer, eindrücklicher Rundumschlag zu dem Thema. Und das war die Episode mit
Karim Ferraduni.
Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Danke. Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn nicht, gebt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem auch gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse. Ansonsten, ohne eine E-Mail schicken zu müssen, hinterlasst den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne. Und an dieser Stelle wieder auch Danke an das Medienlabor der GWK, an der UDK, die mir die Technik für diese ganzen Aufnahmen stellt. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieses kleine, feine, unabhängige Medienprojekt länger läuft, unterstützt mich und meine Arbeit gerne auf Steady unter steadyhq.com. www.ko.com/Klassenarbeit. Ich freue mich über jeglichen Betrag und kann wahrscheinlich ein bisschen entspannter produzieren, wenn im Hinterkopf nicht immer die Frage läuft, wie zahle ich meine Miete nächsten Monat? Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, alle Infos inklusive Shownotes findet ihr wie gewöhnlich unter klassenarbeit.info oder auf Insta unter dem Handle klassen.arbeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin eure Host Baoming Nguyen und wir hören uns nächste Woche. Ciao!